Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser neuer Partner Juit.com, J-U-I-T.com. Ein neuer Anbieter im Bereich von Essenslieferungen, Gerichteversand. Insbesondere für Menschen, die Wert auf gute Ernährung legen, aber eigentlich keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, so wie viele von euch möglicherweise. Am Ende hat man auf Juit.com aktuell 20 fertige Gerichte zur Auswahl, alle mit 100% natürlichen Zutaten zubereitet, von Ernährungsexperten und Köchen entwickelt, die man dann zu Hause bei sich in 8 Minuten in seiner eigenen Mikrowelle auftauen kann. Vorab wurden diese Gerichte im Schock-Freezing-Verfahren auf unter minus 18 Grad gekühlt, damit Vitamine, Nährstoffe und Geschmack erhalten bleibt. Das Gute an der Sache ist, es gibt eine kostenlose Lieferung und es ist kein Abo-Modell. Wer es ausprobieren möchte, juit.com, OMR20 liefert 20% Rabatt auf die gesamte erste Box, wie ihr das von uns kennt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, mal da zuzuschlagen. Und wünsche guten Appetit.
Moin, hier ist Chris von Podstars bei OMR. Philipp hat mich gebeten, ein kleines Intro aufzunehmen, also wundert euch nicht, warum ihr jetzt mich hört und nicht Philipp Westermeier. Denn wir haben den Podcast direkt am Tag vor der Veröffentlichung aufgenommen und Philipp musste noch dringend seinen Zug erwischen, aber er hat mich jetzt gerade noch panisch angerufen, denn er fand den Podcast so spannend und hat gemeint, es war vielleicht eine der besten Folgen überhaupt. Also auch wenn hier vielleicht heute kein großer Name ist, wie zum Beispiel Frank Thelen, lasst es euch nicht entgehen, es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne, viel Spaß.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche mal vorab eine Nachricht in eigener Sache, denn ich bin euch ehrlicherweise ziemlich dankbar als Hörer, denn es gelingt uns jetzt wegen euch immer mehr Partner zu gewinnen für OMR, die eigentlich gar keine Online-Marketing-Firmen sind, also Technologiefirmen oder Dienstleister aus dem Online-Marketing-Bereich, sondern was Drittes tun. Dazu gehören so Firmen wie Audi und Balsen und seit heute auch Gerolsteiner. Also wir trinken jetzt hier im Podcast auf Jahre hinaus Gerolsteiner. Ihr werdet bei unseren Festivals demnächst ebenso Gerolsteiner Produkte in Hülle und Fülle genießen können. Das Topwasser der Welt, wurde mir gesagt. Eine kleine Region in der Vulkaneifel, 1,5 Stunden von Köln entfernt. Dort wird dieses Wasser hergestellt. Du kommst auch aus Köln. Also unser heutiger Gast, ich will dich gerne ankündigen, kommt auch aus Köln. Also du wirst Gerolsteiner kennen. Insofern, jetzt diese Botschaft war mir wichtig, bin ich extrem happy. Das ist für uns total cool, solche großen Partnerschaften zu schließen und ja, sozusagen zu zeigen, dass wir nicht nur Leute haben, die sich für Online-Marketing interessieren, sondern dass wir eine wirklich tolle Zielgruppe insgesamt haben. Nicht so wie bei ProSieben, wo es so hieß, irgendwie ein bisschen, wie hat er gesagt, der ehemalige Chef von ProSieben, ein bisschen dick und ein bisschen arm oder so. Sondern hier haben wir ja Hörer, die, würde ich mal sagen, ein bisschen jung, ein bisschen schlau, Podcast-Hörer halt, und entsprechend passt das super zu unseren Werbepartnern. Also, Gerolsteiner, vielen Dank fürs Dabeisein, für die Partnerschaft. Ich hoffe, das werden gute Jahre zusammen. Und jetzt zum heutigen Gast aus Köln, der Herr der Rucksäcke, sozusagen der Mann, der gezeigt hat, dass Vertical Brands wirklich funktionieren können, der wahrscheinlich die erfolgreichste Vertical Brand, behaupte ich mal, in Deutschland zumindest geschaffen hat. Angefangen mit Rucksäcken. Die Firma heißt heute Font Off. Einer der drei Gründer heißt Sven Oliver Pink. Hier ist er. Moin, Sven.
Hallo, Philipp.
Erzähl mal, du kennst Gerolstein? Den Ort?
In der Eifel? Ja, liegt in der Eifel.
Warst du mal da?
Nee.
Nee.
In der Eifel war ich. Eifel ist immer wieder überraschend schön. Kann ich nur empfehlen.
Und deine Story geht so: du kommst aus Köln, warst dann in Berlin und bist dann zum Gründen wieder zurück nach Köln gezogen.
Ja. Wir, unsere erste Gründungsidee waren ergonomische Schultaschen. Und auch wenn die Analysephase nicht so ausschweifend war, haben wir doch relativ schnell festgestellt, dass das ein Fachhandelsthema ist. Und dass wir in Köln und im Rheinland einfach das Ruhrgebiet, Rhein-Main-Gebiet erreichen und dass man in Berlin doch relativ weit weg ist vom Fachhandel.
Und sag mal, bevor du Gründer geworden bist, hast du schon mal auch angestellt gearbeitet?
Ja, ich habe neben dem Studium ein Unternehmen gegründet, das dann 2006 veräußert und war dann im American Express Konzern. Habe da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann war ich noch bei Kienbaum.
Consulting. Und machst du dann noch einmal während des Studiums?
Solut Financial Consulting AG war ein Finanzdienstleister.
Okay, okay.
Also ganz was anderes.
Und dann hast du deine Gründungspartner getroffen und dann hast du gesagt, okay, wir machen jetzt ergonomische Rucksäcke für Kinder.
Genau, den Flo habe ich in der Zeit kennengelernt und lieben gelernt. Seitdem sind wir halt sehr eng miteinander. Und der Olli, der unser weiterer Partner, ist ein Schulfreund vom Flo und der hat ihn sozusagen in unsere Dreiecksbeziehung mit eingebracht.
Und wie kam das Thema auf? Also wie kamt ihr auf Rucksäcke?
Ja, wir haben über mehrere Jahre Ideen gewälzt, wie man das so kennt, ne? Dann immer wieder so Ping-Pong gespielt, Salatbar und was nicht alles immer so für Ideen dann gerade so durch die Freundeskreise geisterten. Und irgendwann ist Flo darüber gestolpert, dass Kinder immer so nach vorne gebeugt zur Schule gehen. Und man so denkt, oh, die armen Kleinen, die tragen so schwer, kann man da nicht was machen? Und eine Bekannte von uns, die ist Physiotherapeutin, die hat damals gesagt, dass es ja eigentlich da eine Lösung für gibt im Bergsport, ne? Wo das Gewicht, das Trägersystem so ergonomisch gestaltet ist, dass das Gewicht von den Schultern auf die Hüfte kommt und Menschen leichter schweres Gewicht tragen können. Und der Flo hat da eins und eins zusammengezählt und sich gefragt, warum es das für Kinder nicht gibt, ein bisschen recherchiert und hat festgestellt, in Deutschland gibt es halt diese kantigen Ranzen, die halt Heft und Bücher schützen, aber nicht so sehr auf Ergonomie ausgerichtet waren. Und im Ausland gibt es eigentlich nur ganz weiche Rucksäcke, die noch unergonomischer waren. Und so war unsere erste Idee geboren. Und naja, vorher hatten wir auch viele Ideen, aber irgendwie haben wir da nie so richtig einen Anpack gefunden. Und bei der Ergobag-Idee kann ich gar nicht erklären. Wir hatten zu der Zeit keine Kinder, waren noch nicht gut in der Schule und trotzdem haben wir bei der Schultaschen-Idee total Feuer gefangen.
Und dann seid ihr nach Asien und habt das produzieren lassen?
Ja, genau. So ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Vorgründungsphase. Hatten natürlich noch nie eine Tasche gemacht und dementsprechend, ich sag mal, im Nachhinein ist unser größter Erfolgsfaktor eigentlich völlige Ahnungslosigkeit gewesen, weil wir dadurch mit sehr vielen Eltern, mit sehr vielen Händlern, mit sehr vielen Lieferanten sprechen mussten und dadurch auch einen gewissen Innovationsgrad dann erreicht haben.
Aber ihr seid trotzdem irgendwie, also irgendwann muss es ja mal losgehen. Das heißt, ihr habt dann wirklich in Asien einfach Flugzeug bestiegen, hingeflogen und geguckt, wie kriegt man da jetzt Taschen mit nach Europa.
Ja, am Anfang hatten wir natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir hatten selbst große Vorurteile, ne? Und so von Kindern für Kinder und so wollten wir natürlich vermeiden. Sind dann auf die ISPO gegangen, das ist eine große Sport- und Freizeitmesse in München, wo man in den großen Hallen vorne immer Adidas, Nike, Puma mit den neuesten Waren hat. Und in den hinteren, kleineren Hallen sind dann die asiatischen Lieferanten, die das produziert haben, was in den ersten Hallen steht. Und da haben wir halt ein paar Kontakte geknüpft und dann einen großen Lieferanten in China zuerst gefunden, mit dem wir dann das erste Produkt entwickelt haben. Und dann, also heute brauchen wir für ein gutes Produkt oder bis so ein Produkt wirklich am Markt ist, so ungefähr 2 Jahre. Für die Produktentwicklung sicherlich ein Dreivierteljahr, ja. Damals haben wir 4 Tage gebraucht und so war es dann auch, das erste Produkt.
War nicht perfekt.
Naja, für uns war es die beste Schultasche, die wir jemals gemacht haben. Und als sie dann im Februar 2010 in den Markt eingeführt wurde, haben wir natürlich lichterloh gebrannt und waren total voller Leidenschaft und waren total überzeugt, dass das das Beste ist. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass irgendwie unsere Wettbewerber mit 30, 40 Jahren Erfahrung schon ausgereiftere Produkte hatten. Aber wir hatten nun mal nicht den 38. Schulranzen, sondern wir hatten den allerersten ergonomischen Schulrucksack. Und das war einfach was wirklich eine Innovation am Markt, was Neues. Und ja, auch eine Erfahrung, dass wir sehr offen und sehr nahbar waren. Also dadurch, dass wir natürlich irgendwie erstmal am Anfang zu zweit auch immer ins Telefon gegangen sind, alle E-Mails selber beantwortet haben, waren wir halt sehr nah an der Familie sozusagen, ne? Und dann auch immer sehr kulant, wenn es Probleme mit dem Produkt gab. Und dadurch haben wir halt natürlich auch sehr schnell am Produkt gelernt. Also was man heutzutage, ich weiß gar nicht, ja, was eigentlich immer so in den Startup-Büchern gepredigt wird, das haben wir halt so aus uns herausgemacht. So, dass das die zweite Generation 2011, würde ich sagen, war noch schlechter als die 2010er-Variante, weil wir uns noch ein bisschen ausprobiert haben, aber die 2012er-Variante war dann schon richtig gut.
Aber war das für die Kinder jetzt schädlich? Also die frühen
Nein, also ich kokettiere natürlich auch ein bisschen damit, ne? Weil ich auch ein bisschen so die Sorge nehmen möchte. Ich habe wirklich häufig Gespräche, wo Menschen mir erzählen, dass sie sich gerne selbstständig machen möchten, aber die mir dann nicht von der Idee erzählen, weil sie irgendwie noch in ihrem eigenen Keller irgendwie noch ein bisschen dran feilen wollen. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach früh rauszugehen und mit vielen Menschen drüber zu sprechen und darüber eigentlich die Innovation ins Produkt zu bekommen und nicht selber darauf zu warten, dass man den genialen Einfall hat. Und wir haben halt sehr viele, also wir haben jetzt im Nachhinein, wir haben Individualisierung in die Grundschule gebracht, also man kann die Grundschultaschen über so Klettbuttons, Klettis nennen wir die, individualisieren. Das ist, glaube ich, für viele aus dem Startup-Segment irgendwie in den letzten 10 Jahren nichts Neues. In unserer Branche ist es was Neues gewesen. Wir haben Nachhaltigkeit ein Stück weit in die Branche gebracht. Alle unsere Stoffe sind aus gebrauchten PET-Flaschen. Und wir haben die Ergonomie in die Grundschule gebracht. Und das sind alles keine Dinge, da würden mir jetzt noch 4, 5 andere Innovationen einfallen. Das sind keine Dinge, die uns jetzt irgendwie selber eingefallen sind, sondern die haben wir eigentlich im Gespräch mit den Familien rausgefunden. Ja, und so haben wir halt irgendwie dann 2013, 14, würde ich sagen, eine Kollektion am Markt gehabt, die wirklich richtig stark war und die mittlerweile auch den Markt sehr stark
geprägt hat. Und wie habt ihr sie verkauft? Also ich meine, das ist ja für uns als Marketing-Leute das Entscheidende. Wie habt ihr dann das dann vernünftige Produkt in die Masse bekommen, dass da jetzt, ich meine, ihr macht jetzt ja oder habt damals auch schon schnell Millionen Umsätze gemacht. Mhm. Was war der Vertriebskanal?
Der Hauptvertriebskanal ist bei den Schultaschen, also wir haben ja aktuell 8 Marken, aber wirklich in dem Kindersegment Schule, da ist es der Fachhandel. Und es ist einfach so, dass ich vergleiche das immer gerne mit dem Brautkleid. Das ist ein sehr emotionaler Zeitpunkt im Leben, wenn man heiratet und genauso, wenn man ein Kind in die Schule bringt. Weil ne, man kommt nur einmal im Leben in die Schule und jetzt ist man groß und so, das vom Gefühl. Und deswegen, August, September sind die Einschulungen in Deutschland und tatsächlich beschäftigen sich Familien schon so ein Dreivierteljahr vorher damit, welche Schultasche sie kaufen. Ne? Und durchsuchen natürlich das ganze Internet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das aber auch so ein Ding, das will man irgendwie, da kommen extra Opa und Oma irgendwie aus Rostock nach Köln angereist und der Patenonkel und so, alle gehen mit und dann geht man irgendwie so zu 9 in den Fachhandel und dann muss das Ding auch ausprobiert werden, sitzt das richtig, und das ist natürlich auch ein Highlight fürs Kind, das Design auszusuchen. Und das haben wir relativ schnell rausgefunden und deswegen war unser Hauptweg und auch der Weg, der uns dann doch relativ schnell auf eigene Füße gebracht hat, Klinken putzen. Also wirklich jeden Tag
Fachhändler ansprechen.
Jeden Tag 4, 5, 6 Fachhändler besuchen.
Hast du das selber gemacht?
Ja, genau. Ich habe das Glück, einen sehr vertriebsaffinen Mitgründer zu haben, den Flo. Ich weiß noch, wir haben im Februar 2010 gegründet und schon im Oktober 2009 habe ich irgendwann eine SMS bekommen, wo da so drin stand, war heute bei 3 Fachhändlern, also da hatten wir damals nur Samples und Skizzen, also das Produkt war noch gar nicht da. Der erste Händler hat 60 Produkte genommen, der zweite 18 und der dritte noch nichts, aber den kriege ich auch noch. Und da war so klar, okay, es funktioniert, wir müssen halt dahin, wir müssen das Produkt selber erklären. Und ja, es war jetzt natürlich...
Wie viele Rucksackläden gibt es denn in Köln, so Schulrucksackläden, die man ansprechen kann überhaupt?
Naja, unsere Strategie war nicht, das allein in Köln aufzubauen.
Ja, klar, aber man fängt ja mal an wahrscheinlich in Köln. Oder wo habt ihr angefangen?
Nee, wir haben bei unseren Wettbewerbern auf die Webseiten geschaut. Die hatten dann ja ihre Händler suchen. Ich würde sagen, es gibt vielleicht in Deutschland schon so 3.000, 4.000 Händler, die grundsätzlich Schultaschen führen. Wir arbeiten mit heute mit 1.800 Point of Sales in Deutschland.
Auch Karstadt und sowas wahrscheinlich dabei.
Karstadt jetzt in dem Fall nicht, aber mit Kaufhof arbeiten wir. Genau.
Größere Ketten noch, die man kennt? Oder eher einzelne, wirklich also inhabergeführte einzelne
Läden? Eher inhabergeführte Läden, weil die Situation war halt damals, wir haben halt jetzt da reingekauft und am Anfang war ich natürlich total stolz, wenn irgendeiner 3 Ergobags gekauft hat. Und dann habe ich denen halt dann irgendwie, manchmal gab es dann die Situation, dass ich 5 Tage später nach der Auslieferung einen Anruf bekommen habe, Sven, schick mir mehr, ich habe irgendwie dieses Paket bekommen und ich habe die direkt wegverkauft. Ne? Und manchmal ist es auch passiert, dass ich irgendwie nach 2 Monaten da mal angerufen habe, gesagt, und wie läuft's? Und die haben gesagt, nee, läuft gar nicht, ich habe die hier bei mir unterm Tresen stehen, die Produkte, keiner interessiert sich dafür, hat noch keiner nachgefragt. Ne? Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein, dass der eine total leidenschaftlich das verkauft, der andere nicht. Und so kam raus, dass wir eigentlich seitdem nur noch mit Händlern zusammenarbeiten wollen, die unserem Produkt ein Zuhause geben. Also die das wirklich gekauft haben für sich. Ne? Also die das wirklich verstehen, warum unser Produkt anders ist als das, was der Wettbewerb macht.
Wettbewerb ist was wie Scout oder wer ist Wettbewerb?
Scout, McNeil, Hamers sind so die Wettbewerber, genau. Natürlich tolle etablierte Marken, die jeder Deutsche kennt. Ja, ich glaube, aber wir haben einen gewissen Innovationsgrad, eine gewisse Innovationsdynamik in die Branche gebracht. Und das differenziert uns bis heute. Und wir haben auch, und das war wichtig für den Fachhandel, das ist jetzt auch in einer Zeit passiert, wo natürlich alles online gegangen ist. Das ist vielleicht auch spannend für die Hörer. Also wir haben damals so nach 2 Jahren, wo wir gemerkt haben, okay, das funktioniert, dass wir uns auf den Fachhandel auch ein Stück weit fokussieren. Und das ist eigentlich auch eine Chance, weil alle Fachhändler kämpfen ums Überleben und fragen sich gerade, wie sie sich eigentlich neu erfinden können. Und suchen eigentlich händeringend nach Produkten, die online nicht schon überall sind, ne? Und die halt irgendwie durch die Transparenz online auch irgendwie total vergleichbar hinsichtlich Preis und so weiter sind. Und so haben wir halt am Anfang, dadurch, dass wir halt dann selektiv sein konnten, ja, weil wir haben dann halt gerade in Köln nicht 10 Händler genommen, sondern wir haben eigentlich, damals gab es ziemlich genau 200 Städte in Deutschland, die größer 50.000 Einwohner hatten. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen in jedem dieser Städte wollen wir einen Partner haben. Und dann sind wir da hingefahren, was ich nach Mainz zum Beispiel, da gab es dann irgendwie 8 Händler oder so, die grundsätzlich, was ich Scout zum Beispiel geführt haben, McNeil, in der Umgebung. Und dann habe ich mir die halt angeschaut und habe gesehen, okay, wer hat denn das schönste Ladenlokal, wer hat denn irgendwie ein Fachpersonal, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die wollen und können das auch vertreten, was wir da mitbringen. Und dann konnte ich ganz anders dahin gehen. Da war das nicht so ein, wollte mal 3 Produkte ausprobieren, sondern ich habe gesagt, okay, hier in deiner Region sind 10 Händler als Beispiel. Wir würden gerne mit dir partnerschaftlich und selektiv zusammenarbeiten. Und ja, dafür unterstützen wir dich. Du hast hier dieses Gebiet für dich. Du kannst dich differenzieren gegenüber deinem Wettbewerb. Du hast etwas, was es nicht überall schon gibt. Weil wir sind jetzt online nicht stark vertreten. Das ist auch nicht unser Weg. Sondern wir brauchen dich als Fachhändler, der unser Produkt, was sehr erklärungsbedürftig ist, an die Familie bringt. Ne? Und dafür musst du uns aber auch ein Schaufenster geben. Dafür musst du uns auch damals dann 18 Produkte und nicht 3 abnehmen, damit du uns auch im Schaufenster und im Regal präsentieren kannst. Und das war der Weg, wie wir dann wirklich starke Partnerschaften aufgebaut haben.
Aber das heißt ja auch, ihr könnt dann online gar nicht so viel machen, weil dann würdet ihr das sozusagen die Zusage brechen, die ihr dem Händler gegeben habt.
Genau. Ja, das ist auch bis heute so, dass natürlich die Zeiten sich gewandelt haben und heutzutage noch mehr jeder Kauf online vorbereitet wird und wir natürlich auch auf dieses Medium online brauchen, um unsere Marken verständlich zu machen, zu vermitteln. Aber gerade im Schultaschenbereich ist es immer noch so, dass der Händler für uns vorgeht.
Also ihr verkauft nichts online?
Wir verkaufen online, aber wir verkaufen, ich glaube, in unserem eigenen Shop laufen 3% vom Umsatz. Während bei einer Marke wie Ping Pong, die ja im Lifestyle-Fashion-Bereich unterwegs ist, machen wir, ich glaube, 45% im eigenen Online-Store.
Aber wie haltet ihr das zurück? Also ich meine, wenn die Leute online kaufen wollen, dann kaufen sie online. Ich meine, das könnt ihr ja gar nicht.
Wir halten es nicht zurück, aber erstens ist der Touchpoint, wo die Kunden kaufen wollen, immer noch stationär. Also es ist noch nicht so sehr
online. Und die Händler sind auch nicht enttäuscht, wenn sie sehen, dass ihr die Sachen auf eurer Website habt?
Na, ich glaube, das ist mittlerweile auch normal, dass jede Marke einen Webshop hat. Das haben wir auch von Anfang an gehabt und ich habe eigentlich nie wirklich erlebt, dass sich da jemand drüber aufgeregt hat. Am Anfang waren die Stückzahlen so klein, dass es keinen gestört hat. Mittlerweile ist es so normal, dass es auch keinen mehr stört. Also, aber es ist schon so, dass wir zum Beispiel, wenn ein Produkt für den Handel ausverkauft ist, weil wir es nicht mehr haben, dann ist es auch in unserem Online-Shop ausverkauft. Also wir legen uns nicht nochmal Ware zur Seite und bevorzugen unseren Online-Shop.
Und ihr schaltet auch Google-Anzeigen und sowas alles? Macht Preisvergleichssuchen und Amazon und alles?
Je nach Marke, ja.
Also bei der Ergobag ist ja die erste Marke, da macht ihr alles?
Bei Ergobag sind wir eigentlich noch ziemlich selektiv, was das anbelangt.
Also kein Preisvergleich oder keine Amazon?
Ich glaube, bei Amazon sind wir mit Ergobag nicht. Nee, wir sind nur mit Affenzahn und mit Ever verkaufen.
Wunderbar. Wunderbar. Sucht ihr aus, welche Marke ihr auf Amazon packt und welche nicht?
Das ist, hat ein bisschen was mit der Phase, in der die Marke gerade ist, zu tun. So ein Affenzahnprodukt kostet halt irgendwie 34,90 bis 50 Euro. Das ist irgendwie auch etwas, was man halt, was nicht ganz so erklärungsbedürftig ist. So, und dementsprechend sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt. Bei Ever genauso. Bei Pingpong zum Beispiel wollen wir selektiver sein. Da achten wir sehr darauf, mit welchen Fachhändlern wir zum Beispiel zusammenarbeiten. Und da würde Amazon uns jetzt gerade nicht helfen, auf die richtigen Rücken zu kommen. Und so ist es bei Ergobag ein Stück weit auch, dass das ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt ist und dass wir da immer noch mit den Fachhändlern halt verstärkt arbeiten.
Das heißt, okay. Und euer Weg war dann sozusagen ganz klar Fachhandel, um Ergobag groß zu kriegen. Habt ihr die Händler sozusagen angesprochen, jeden Einzelnen besucht oder die besucht, die ihr nachher nicht genommen habt? Habt ihr mittlerweile nach wie vor immer nur einen in der Region oder macht ihr mittlerweile mehrere?
Ein bisschen haben wir es aufweichen müssen, ne? Weil dann doch irgendwie der Markt größer ist, als dass das dann 200 Händler bedienen konnten. Und wir haben dann meistens in so Städten, was weiß ich, wie 20.000 bis 50.000 Einwohner, da gibt es dann den Lederwarenhändler und den Schreibwarenhändler und die haben sind auch nicht so stark im Wettbewerb, die haben unterschiedliche Kundengruppen und dementsprechend ist das meistens so dann aufgebaut.
Ne? Wie viel Umsatz macht ihr mit Ergobag heute?
30 Millionen.
30 Millionen, okay. Und die Finanzierung am Anfang, war das alles eigenfinanziert oder musstet ihr euch jemals Geld leihen dafür?
Am Anfang haben wir es selbst finanziert. Wir haben KfW-Startgeld jeder aufgenommen und 10.000 Sparstrumpf. Also wir waren 4 Gründer am Anfang, die mitfinanziert haben, jeder 60.000 Euro. mal 4, 240.000 Euro war die Erstfinanzierung. Davon haben wir dann 200.000 Euro nach China überweisen müssen, um die ersten 6.000 Taschen vorzufinanzieren. Das war ein aufregender Überweisungsträger, den ich da ausgefüllt habe. Ja, so haben wir dann ziemlich gebootstrapped, haben auch ein kleines Ladenlokal in Ehrenfeld gehabt in Köln, da im hinteren Raum übernachtet und ja, einfach Vollgas gegeben. Da hatten wir in der ersten Saison 2010 haben wir 90 Fachhändler aufgebaut und haben auch diese 6.000 Taschen mehr oder weniger verkauft. 270.000 Euro Umsatz im ersten Jahr, 90.000 Euro Minus. Hatten dann aber auch schon eine Vororder von über 400 Fachhändlern eingesammelt und dementsprechend brauchten wir natürlich dann Warenvorfinanzierung. Haben dann einen ganz tollen Menschen kennengelernt, Dr. Jürgen Hambrecht, damals CEO von BASF, der gesagt hat, okay, ich bin Chemiker, ich habe keine Ahnung von Schultaschen, aber irgendwie scheint, also haben wir ihn offensichtlich überzeugt. Und der ist dann bei uns eingestiegen als Business Angel. Haben wir wirklich viel von ihm lernen dürfen. Und,
lernt man so jemanden kennen, so einen CEO von BASF, der läuft nämlich ins Ladenlokal rein.
Ja, das war auch ein Erfolgsfaktor damals. Wir haben schon versucht, eigentlich überall zu sein oder überall mitzumachen. Und damals haben wir auch Businessplan-Wettbewerbe mitgemacht. Einer war vom Handelsblatt und von der Wissensfabrik. Und da war der Preis, dass die 10 Gewinner-Startups ein Wochenende mit 10 Top-CEOs gewonnen haben. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und ja, das war für uns gut, weil der uns finanziell so ein Stück weit den Rücken freigehalten hat mit dem Investment und auch mit der Warenvorfinanzierung.
Der hat auch Millionen investiert in euch.
Der hat nicht Millionen investiert, aber naja, doch über die Zeit. Also der Deal war erst, es war auch gut, wir wollten 500.000 Euro einsammeln zu einer Bewertung von 2 Millionen damals. Und er hat dann tatsächlich mit diesem Businessplaner mitgebracht und hat auch dann so nachgerechnet mit einem Bleistift und gesagt, okay, er kommt auf 455.000 Euro. Und dann haben wir halt 455.000 Euro bekommen. Und ja, ich würde sagen, im Nachgang sind wir haben eigentlich immer alle Zahlen übererfüllt. Ja, also wir haben immer weniger ausgegeben als geplant und immer mehr Umsatz gemacht und meistens sogar deutlich mehr Umsatz. Und wir haben ja nichts geschenkt bekommen, will ich damit sagen. Aber wir haben schon, glaube ich, eine ganz gute Beziehung zu Herrn Hambrecht so aufbauen können, dass der irgendwie auch mit der Zeit das Vertrauen hatte. Und wenn wir dann ausverkauft waren und er mich angerufen hat, Herr Pink, wie läuft's? Ja, wir sind ausverkauft. Ja, können wir da nicht noch was machen? Wie lange geht die Saison noch? Ne? Ja, ja, wir könnten noch ein bisschen was nachbestellen. Ich überweise ihm was. Und dann haben wir halt einen Darlehensvertrag gemacht und mussten halt dadurch nicht immer wieder Finanzierungsrunden machen, was uns natürlich auch geholfen hat, weil wir uns einfach darauf konzentrieren konnten, den Vertrieb aufzubauen.
Aber heute seid ihr sozusagen dann halt nach wie vor die Gründer und der Herr Hambrecht. Mehr Investoren gibt's nicht.
Nee, auch ganz gute Wendung für uns. Der Herr Hambrecht hat uns irgendwann dann auch das Angebot gemacht, dass wir ihn rauskaufen. Ich glaube 2014. Was für uns heute toll ist, weil wir das Unternehmen jetzt zu dritt, das Unternehmen gehört uns jetzt zu dritt und gibt uns deswegen sehr viel Unabhängigkeit und Freiheit, was ich ja sehr zu schätzen weiß, dass, auch wenn Herr Hambrecht jetzt nicht so sehr strategisch irgendwie uns reingefunkt hat, aber ich weiß schon zu schätzen, dass wir, also wir heißen ja Fontauf, weil wir uns in Namen schreiben wollten, dass wir Dinge tun, von denen wir fanden, in die wir vernarrt sind, die wir lieben.
Und, also stolz sein heißt es ja. Ne?
So. Stolz sein, ja so. Ja. Ne? Und ja, ich glaube, so der ein oder andere Finanzinvestor und wahrscheinlich auch jeder hätte uns wahrscheinlich einen Vogel gezeigt in der Zeit, wo wir einfach 5 Marken gleichzeitig gegründet haben. Ne? Das hat einfach keinen Sinn gemacht, aber wir waren halt einfach von der Leidenschaft getrieben und die Leidenschaft hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und ja, deswegen bin ich extrem dankbar dafür, dass wir ja unabhängig sind, keine Investoren haben. Es gibt natürlich auch ganz.
Hat den Hambrecht gefragt, ob er rausgeht oder wollte das aktiv
versuchen? Hat sich so ergeben. Er hat ja schon irgendwie, seine Karriere ist ja nicht Startups fördern, sondern die tolle BASF-Karriere, die er gemacht hat. Und ich glaube, es war zu der Zeit so, dass er einfach mit seinem Geld auch noch andere Startups fördern wollte und gemerkt hat, wir haben damals schon eine Bankenfinanzierung bekommen. Und
also ein Darlehen.
Genau. Ja. Und konnten das halt auf Fremdkapital abstellen, brauchten deswegen keinen Investor mehr und ja, so ein bisschen hatte er auch das Gefühl, dass wir uns verzetteln mit den ganzen Marken und war dann auch offen rauszugehen. So. Und das war,
er hat dann sein Geld wahrscheinlich doch vervielfacht mit euch.
Definitiv. Also ich glaube, es war
2 Millionen Einstiegsbewertung, ich nehme an, Ausstiegsbewertung, weiß nicht, 10 oder sowas?
Ich glaube, ein bisschen mehr. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr.
Aber ist ja für ein paar Jahre schon dann irgendwie Faktor 6, 7 auf das Geld, ist ja nicht schlecht.
Also ich kann ja wirklich nur sehr positiv von sprechen. Er hat die Bewertung gemacht und sie war sehr, sehr fair. Sie war für ihn fair, war für uns fair, denke ich.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Local Heroes Podcast Roadshow. Ja, es klingt ein bisschen komisch, aber wir gehen am Ende auf Tour mit dem Podcast, unterstützt von Media Impact, dem Vermarktungs-Joint Venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe. Fahren wir durch 3 deutsche Städte und diskutieren die digitale Transformation mit jeweils einem Gast aus einer Firma der Region im Live-Podcast vor Ort und hoffen auf weitere Besucher natürlich, die auch Lust haben, mitzudiskutieren, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und dem Podcast zuzuhören. Der besondere Clou an der ganzen Sache, wir fahren nicht alleine, sondern wir haben einen Ehrengast dabei, einen Special Guest. In dem Fall ist das Stefan Aust, also eine Legende des Journalismus, von dem ich ganz sicher noch sehr viel lernen kann, der aktuell Herausgeber ist der Welt, früher Chefredakteur des Spiegel war. Freuen wir uns mega, dass so jemand Bock hat, dabei zu sein, wenn wir durch die Republik fahren. Wir sind am 22.11. in Dortmund, am 27.11. in Hannover und am 28.11. in Nürnberg. Wer mehr wissen möchte über die konkreten Gäste für den Live-Podcast, für die genauen Uhrzeiten, für die Tickets und so weiter, bitte geht auf omr.com/roadshow. Die Tickets kosten nur, sag ich jetzt mal, 30 Euro. Da gibt es was zu essen und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann dort vor Ort sehen. Bis bald. Wie groß ist der gesamte Konzern? Also Konzern, sag ich jetzt schon, alle Marken insgesamt. Wie groß seid ihr insgesamt?
Im letzten Kalenderjahr haben wir, oder im letzten Geschäftsjahr, sorry, haben wir 69 Millionen Umsatz gemacht.
Und diese, was kommt 2018?
Da wird das Wachstum weitergehen, aber moderat sein, weil wir gerade uns ein bisschen konsolidieren und im Schulbereich vor allem uns gerade stark auf die Internationalisierung fokussieren und im deutschen Bereich eigentlich da so ein bisschen konsolidieren.
Also die 100 Millionen knackt ihr noch nicht?
Nee.
Aber man muss ja trotzdem sagen, auch wenn es jetzt keine 100 Millionen Umsatz sind, es ist ja der absolute Wahnsinn, eine der wahrscheinlich Top-Unternehmer-Stories in Deutschland, die man selten gehört hat, dass ihr eigentlich, also jetzt am Ende, ne, als 3 Gründer ohne andere Personen in der Firma, andere Eigenkapitalinvestoren, jetzt an den 100 Millionen Euro Umsatz kratzt, sage ich jetzt mal perspektivisch. Und das ist auch sehr profitabel. Ich hatte mir vorher mal Bundesanzeiger reingeschaut, das verdient ja auch richtig Geld, die Firma, ne?
Ja.
Also Umsatzrendite schon über 10%.
Ja, wobei auch da, wir haben uns mal vor 3-4 Jahren gefragt, okay, wie wird Schule eigentlich in 5-10 Jahren aussehen? Ne? Wie lange werden Kinder noch Schulbücher schleppen müssen? Und wird das nicht auch irgendwie durch digitale Devices sich verändern? Und da kam dann die Entscheidung her, dass wir auf jeden Fall auch uns breiter aufstellen. Dann haben wir halt die weiteren Marken gegründet. Und das ist schon auch ein starker Investment Case gerade. Ne? Also wir investieren sehr viel in den Aufbau dieser neuen Marken und Märkte. Wir haben gerade Tochtergesellschaften in China und in den USA gegründet. Das will alles finanziert werden. Und ja, da haben wir halt auch dann
macht
auch
keine Investitionen. Aus dem Cashflow und über Banken?
Sowohl als auch. Also, ja.
Aber sag mal, das heißt, ihr vermutet so ein bisschen, demnächst gehen Kinder ohne Schulbücher in die Schule und brauchen vielleicht keinen Rucksack mehr, sondern nur ein iPad unterm Arm. Und habt ihr ein bisschen Sorge und deswegen diversifiziert ihr sozusagen?
Ja, wir hatten diese Sorge. Mittlerweile ist aus der Sorge eigentlich, sehen wir eigentlich eine Chance. Ich glaube, wir können schon sagen, dass wir Weltmarktführer für Schultaschen sind. Zumindest kennen wir jetzt auch in Frankreich oder in Japan oder in Amerika keine andere Firma, die da so platziert ist. Und ich glaube, wir haben, haben das halt stark im Blick, dass sich das wandeln wird. Und im Moment ist das noch ein sehr deutsches Thema. Das meinte ich auch gerade mit Konsolidieren und so. Also in Frankreich ist das einfach, ein Ergobag kauft man da nicht, weil das ist zu deutsch. Ja? Also tragen auch Querformat und so. In Asien sind die Kinder kleiner. Also wir müssen halt wirklich jetzt auch das Sortiment anpassen, um im Ausland besser funktionieren zu können. Und da sind einfach eine andere Schulkultur. Und wir sehen schon auch die Chance, dass durch die Digitalisierung, ich meine, das iPhone funktioniert auch überall auf der Welt, dass wenn halt so ein iPad sozusagen jetzt für die Schule entwickelt wird, dass das dann halt aber auch weltweit eigentlich Raum greifen wird und dementsprechend dann auch weltweit der Taschenbedarf gleich wäre. Ne? Deswegen sehen wir eigentlich mittlerweile eine große Chance drin, aber das haben wir mal vor ein paar Jahren anders gesehen.
Und aber um es mal zusammenzufassen, zumindest den Teil der Firmengeschichte, der sozusagen der Initialzündungsteil, die Schultaschen, das Marketing oder der Winner am Ende war, das wirklich selber zu den Läden zu fahren und Haustür oder ne, Ladenvertrieb zu machen zu den Händlern.
Ja.
Und dann auch den Vorteil zu haben, dass es keine Ketten sind, dass man jetzt nicht mit Rewe oder Edeka sprechen muss, sondern häufig mit inhabergeführten Das so.
Ja, weil das muss ich noch einmal kurz sagen. Wir haben halt einfach jetzt mittlerweile, glaube ich, 4.500, 5.000 Fachgeschäfte, mit denen wir arbeiten, weltweit. Und das sind natürlich 5.000 Multiplikatoren jeden Tag. Ne? Und meistens, wir schulen jeden der Verkäufer in diesen Läden mindestens einmal im Jahr.
Das heißt, ihr habt 5.000 Läden, besucht einer von euch einmal im Jahr mindestens?
Ja, also
sagen wir 365 Tage im Jahr ist es ja eine Menge Besucher pro Tag.
Ja, es ist halt eine Fleißarbeit, ne? Und also
eine richtige Workforce und eine richtige Gruppe an Leuten, die nichts anderes machen als Händler besuchen und schulen.
Richtig.
Wie viele Leute habt ihr insgesamt?
Etwas über 200. Und dazu kommen natürlich dann noch ein paar Distributoren, Handelsvertreter, die diese Arbeit mitmachen. Und ja, vielleicht ist das bin ich da etwas naiv, dass das wirklich in jedem Laden stattfindet, aber es ist schon der Erfolgsfaktor, da wo wir schulen, da wo wir nah am Handel dran sind, da funktioniert's. Mhm. So, und ja, das ist einfach ein ganz großer Teil unseres Erfolgs, ist da jeden Tag, sagen wir, 5.000 Geschäfte, 2-3 Verkäufer, die wirklich unsere Produkte verstehen. Das sind halt irgendwie 10.000, 15.000 Menschen, die jeden Tag Werbung für uns machen, die unsere Geschichte erzählen.
Und das ist also viele andere Marketinggeheimnisse gibt es dann da gar nicht, sagst du so. Also zumindest nicht bei dem Ergoberg bislang.
Ja, ein Marketinggeheimnis, was vielleicht auch ein bisschen langfristig ist, aber ich bin extrem davon überzeugt, Product is King. So, wenn das Produkt gut ist, dann ist Marketing einfach und dann ist Vertrieb einfach. Wenn das Produkt schlecht ist, muss ich im Marketing irgendwie übertreiben und im Vertrieb lügen. Und ich glaube, das kann kurzfristig funktionieren, aber mittel- bis langfristig nicht. Das heißt, bei uns ging es extrem immer darum, ein gutes Produkt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu machen. Das haben wir auch immer subventioniert. Also bis heute subventionieren wir die jungen Marken, können deswegen funktional noch in der Qualität mehr bieten als der Markt. Das ist natürlich etwas, was der Verbraucher immer erstmal nicht so richtig bewerten kann, was der Fachhandel bewerten kann und was aber was mit der Zeit halt irgendwie deutlich wird, weil die Kunden dann zufrieden sind, weil sie es weiterempfehlen. Und dementsprechend ist auch unsere Marketing-Story in der Vergangenheit immer sehr stark ans Produkt geknüpft gewesen. Ne? Das heißt, bei Ergobag in den ersten Jahren habe ich auch versucht, ohne Kindermodels auszukommen und habe eigentlich immer nur das Produkt wirklich in den Vordergrund gestellt, um das auch rüberzubringen. Ne? Mittlerweile haben wir auch gelernt, dass es sich besser verkauft, wenn man irgendwie das am Menschen sieht. Hat sich ein bisschen verändert und jetzt gerade versuchen wir auch tatsächlich mit den Marken eher Welten aufzubauen. Aber damals war das auf jeden Fall etwas, was uns beim Start sehr geholfen hat.
Und sterben die Fachhändler gerade oder also ist die Zahl rückläufig oder zu wachsen? Wahrscheinlich eher rückläufig, ne?
Also das erste Mal in den 8-9 Jahren, die wir jetzt mit dem Fachhandel arbeiten, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass es jetzt passiert. Also man hat es immer gehört, aber jetzt merkt man wirklich so, dass so eine Generation gerade keinen Nachfolger findet, dass die Frequenz wirklich stark runtergeht und das Läden leiden. Gleichzeitig gibt es innovative, gute Händler, die wachsen und die mit uns wachsen, mit allgemein wachsen, die Händler übernehmen, die weitere Filialen aufmachen. Also ich glaube, mit ein bisschen frischem Wind geht da schon was, aber klar, es geht natürlich sehr viel digital gerade.
Und wie ging es denn los mit den weiteren Marken? Also ihr hast gerade gesagt, ihr macht jetzt wie viele Marken insgesamt?
8.
8, das heißt, ihr habt nach der Ergobag dann noch 7 neue gemacht. Alle auf einmal oder wie ging das los? Wonach habt ihr denn überhaupt die Produkte ausgewählt? Ihr macht ja jetzt auch T-Shirts, ihr macht Business-Rucksäcke für Männer, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Mhm. Was macht ihr noch so alles?
Naja, also ich muss sagen, wir haben ja, wir wollten eigentlich, unser Nukleus war eigentlich nicht Schultaschen machen, sondern es war gemeinsam was machen, gemeinsam Ideen in die Tat umsetzen und es hat halt mit Ergobag begonnen, aber wir haben eigentlich ständig neue Ideen. Und wir haben natürlich immer noch ein Ohr am Markt, so, und dann relativ schnell haben dann die Eltern gesagt, ja, warum macht ihr das eigentlich nur für die Grundschule, warum macht ihr das nicht auch für die weiterführende Schule? Da ist dann für die 5., 6. Klasse die Marke Setch entstanden. Und das sind halt 10-Jährige und wenn ich in die weiterführende Schule komme, dann will ich nicht mehr das tragen, was die Kleinen in der Grundschule tragen. Und so waren wir damals schon gezwungen, dann eine zweite Marke zu machen, obwohl es auch der Schulbereich ist. Ne? Und dann hatten wir halt schon Ergobag und Setch. Und so ging es dann weiter, dann als wir dann irgendwann mal gedacht haben, jetzt machen wir mal eine Marke für uns. Da ist dann Pingpong entstanden. Da konnten wir die natürlich auch nicht wie eine Schultaschenmarke nennen. Und so hatten wir auf einmal dann halt dieses Mehrmarkenkonstrukt.
Aber nicht nur Rucksäcke, jetzt macht ihr auch wieder auch T-Shirts und solche Sachen.
Genau, wir haben mit dem Taschensegment angefangen und jetzt mittlerweile haben wir auch die Marke Funktion Schnitt. Mit der machen wir funktionale Shirts, T-Shirts. Und tatsächlich haben wir uns vor 1,5, 2 Jahren auch umbenannt von Font of Bags in Font of GmbH, weil wir uns eigentlich diesen Rahmen jetzt gar nicht mehr geben wollen, weil natürlich irgendwie eine Familie, die sich für Setch oder für Affenzahn entschieden hat, warum soll die nicht auch Kinderklamotten?
Affenzahn ist was?
Affenzahn ist unsere Kindergartenmarke Und das ist gerade super erfreulich. Also wir haben, das sind so ganz süß, also jeder, der die sieht, rastet aus, vielleicht zu viel gesagt, aber ist sehr begeistert. Genau, und das sind halt Rucksäcke mit Tiergesichtern, wo man auch an der Zunge ziehen kann, die dann so in die Zunge rausstrecken, also ein bisschen frech und ganz witzig. Und die sind gerade super erfolgreich. Und
die hast du dir ausgedacht? Oder wer denkt, habt ihr jetzt Produktdesigner, die sich solche Sachen ausdenken, Zunge ziehen und so?
Ja, also das meiste entsteht so im Team, albern sein, gemeinsam. Das ist jetzt tatsächlich auch durch unseren Lieferanten an uns herangetragen worden, der damals einen Sohn bekommen hat, das für seinen Sohn entwickelt. Und wir fanden es super und machen jetzt mit ihm gemeinsam was da draus.
Was ist denn die zweitgrößte Marke umsatzmäßig nach der Ergobag?
Nee, Setch ist die größte.
Ah, ist Setch mittlerweile sogar größer
genau.
als Ergobag?
Ja, genau. Okay. Ja. Setch ist, also Ergobag und Setch sind unsere ganz großen Erfolge, die tun sich auch nicht viel. Setch ist ein bisschen größer. Die Produkte sind ein bisschen günstiger, dementsprechend ist die Stückzahl noch ein bisschen höher bei Setch, was Wahnsinn ist. Und bei Affenzahn erweitern wir das Sortiment jetzt gerade in Richtung Kinderschuhe zum Beispiel und kriegen so viel Feedback auch von älteren Kindern und Erwachsenen, dass wir vielleicht auch das Sortiment dahingehend erweitern. Naja, und irgendwann hatten wir halt diese mehreren Marken und brauchten halt einen Überbegriff, eine Absendermarke, eine Kernmarke und die haben wir halt dann Fontoff genannt. Und mittlerweile haben wir eigentlich die Erkenntnis, so die ersten Jahre war eigentlich, da gab es gar keine Vision oder gar kein Konzept. Es war einfach, ja, wir haben Lust darauf, dann machen wir das. Ne? Im letzten Jahr hat der Flo auch ein Eisdielen-Konzept entwickelt, was ja in erster Linie mal jetzt gar nichts mit Taschen zu tun hat und komplett ein anderes Segment ist. Aber so frei wollen wir eigentlich da auch bleiben, dass wir die Dinge, die uns wirklich, wo wir Lust drauf haben und die uns so leidenschaftlich mitnehmen, dass wir die auch machen. Und das ist die tolle Situation, die wir jetzt gerade haben. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, dass es jetzt erst richtig losgeht bei uns. Vor 8 Jahren hatten wir eigentlich keine Ahnung, kein Geld, kein Team, keine Prozesse. Jetzt haben wir das alles aufgebaut. Wir haben eine Maschinerie, die jetzt funktioniert. Haben ein paar Erfahrungen sammeln dürfen, haben aber auch jetzt Marken, Fachhändler und so weiter und die finanzielle Unabhängigkeit in dem Unternehmen, dass wir jetzt unsere Kreativität auf freien Lauf lassen können.
Also seht ihr euch so ein bisschen als Inkubator für Vertical Brands da, dass ihr permanent neue Brands ausdenkt und Produkte und die dann über eure, sagen wir, eure Plattform schießt und groß macht?
Darin würde ich mich jetzt nicht so wiederfinden. Wir sehen uns eher als Plattform für Potenzialentfaltung. Das ist vielleicht ein bisschen esoterischer an, aber es kommt wirklich darauf an, was die Fähigkeiten und Talente in unserem Team sind, was die gerade so mitbringen. Und die Erfahrung zeigt schon, dass wir eigentlich wenig Synergien durch die etablierten Marken zum Beispiel haben. Ne? Also Pingpong mussten wir haben wirklich für jede Marke haben wir komplett autarke Teams. Also es gibt eigentlich keine Vertriebssynergie, keine Marketing-Synergie. Im Produkt gibt es eigentlich auch keine Synergie zwischen diesen Marken. Das heißt, wir haben wirklich für jede Marke dann den Vertrieb in Westdeutschland oder sowas. Und dementsprechend sehe ich das jetzt nicht so als Inkubator und Ideen durchschieben oder sowas, sondern da steckt schon immer sehr viel Arbeit hinter, dann eine neue Idee an den Start zu bringen.
Wie viele Marken habt ihr in den nächsten Jahren? Also wie viele Marken kann man führen? Also wie groß soll das Portfolio werden?
Ja, das ist auch gerade eine Frage, die ist. Ne, also vertiefen wir eigentlich die Sortimente eher oder erweitern wir noch das Markenportfolio? Ja, ich glaube, da werden wir, da sind wir nicht strategisch unterwegs. Also wir haben zum Beispiel auch bewusst keine Vision, so eine Hinzu-Motivation, wo wir 2025 sein wollen, sondern auch da ist unsere Vision, dass wir einfach nur das Beste aus unserem Potenzial machen. Und das kann natürlich heißen, dass wir irgendwann 15 Marken haben. Es kann sein, dass wir mal was zukaufen. Es kann sein, dass wir noch andere gute Ideen haben. Und ich kann mir auch genauso vorstellen, dass wir halt in den Marken noch so viel zu tun haben, so viel Potenzial haben, dass wir uns da auch ein bisschen fokussieren.
Ist das sogar Konsolidierung? Welche Marke wird denn konsolidiert sozusagen?
Ja, Konsolidierung, deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen gestockt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist schon so, dass wir eigentlich in mit den etablierten Brands Ergobag und Setch auch merken, dass wir da auch nicht so overpacen, fällt mir jetzt da ein wollen, sondern dass wir eigentlich jetzt so viel Erfolg hatten in diesen ersten 8 Jahren. Jetzt hat natürlich doch der Wettbewerb reagiert. Wir haben teilweise in anderen Ländern irgendwie Fuß gefasst. Und jetzt geht es auch ein Stück weit darum, uns da ein bisschen vielleicht neu zu erfinden. Und deswegen pushen wir gerade nicht mega viel Ware jetzt in den Fachhandel rein, was halt immer eine Gefahr ist. Wir wollen halt auch verhältnismäßig mit der Nachfrage umgehen sozusagen und erfinden uns da gerade ein
Stück. Aber gab es jemals eine Marke, die, wo ihr sagt, die war am Ende nicht so stark oder hat nicht so gut funktioniert wie andere?
Ja, wir hatten eine Marke, die haben wir Anfang diesen Jahres eingestellt. Das war unsere Marke Klatter für Damenhandtaschen waren das im Prinzip. Ja, manchmal sagen Leute zu mir, ja, kann ja nicht immer jede Marke funktionieren, ist ja okay, wenn mal eine nicht klappt, und in meinem Kopf geht das eigentlich nicht. Also es ist eigentlich unmöglich, dass wir das eine Marke es nicht schafft, weil letzten Endes verkaufen wir nur Taschen und T-Shirts und Produkte, die Menschen jeden Tag kaufen. Warum sollten sie sie nicht von uns kaufen? Gerade weil wir halt so viel in Richtung Nachhaltigkeit und Funktionalität machen. Und deswegen, und das ist auch bei Klatter passiert, da hatten wir uns ein bisschen viel auf einmal vorgenommen und mir ist es nicht gelungen, ein Team aufzubauen, was das, was Klatter auf die Straße bringt. Und das ist eigentlich genau unsere Profession. Wir bauen natürlich auch Marken auf, geben immer so die Initialzündung, die kreative Idee am Anfang. Aber unsere Hauptkompetenz ist es eigentlich, Teams aufzubauen, die halt dann nachher ja, die Marke auch sehr eigenständig aufbauen. Und das habe ich bei Klatter nicht geschafft.
Jetzt gibt es ja in der ganzen Welt überall diese Vertical Brands. Matratzen machen wir Werbung, haben wir viel Werbung für gemacht, machen wir weiter. Koffer hatten wir hier, den Kollegen von Horizon. Ja. In den USA gibt es Away. Es gibt sehr viele Vertical Brands. Viele davon tun sich schwer, haben eine Marke bislang nur. Ja. Was macht ihr besser? Liegt es nur an dem Produktrucksack oder dass ihr eigenfinanziert seid jetzt mittlerweile durch den Erfolg der ersten Brands und Produkte? Oder was ist denn eure Magic oder Secret Sauce?
Naja, so vertikal sind wir ja auch noch gar nicht. Ne? Also wir haben ja jetzt da noch nicht eigene Flagship-Stores irgendwie aufgemacht oder sowas, wie die genannten Firmen, die du da gerade aufgezählt hast. Sondern wir sind ja eigentlich schon auch ziemlich horizontal aufgebaut, indem wir die ganzen Fachhandelspartner haben. Ne? Und das hat uns natürlich, das war jetzt vielleicht der aufwendigere Weg oder hatte sehr viel mit Fleiß zu tun und ja, das hat uns aber relativ schnell da auf die Straße gebracht. Und da muss man natürlich auch sagen, dass wir mit unseren neueren Marken auch noch einen Weg vor uns haben. Ja, also so Ping-Pong ist jetzt, Ping-Pong und Affenzahn Ever mittlerweile auch. Die drei sind eigentlich auf einem sehr guten Weg. Aber da haben wir auch gemerkt, dass das der Erfolg von Ergobag, dass wir wirklich nach zwei Jahren, oder eigentlich im zweiten Jahr profitabel waren und dass das halt auch nicht normal ist, sondern dass man irgendwie auch 3, 4, 5 Jahre durchhalten muss, bis so eine Marke auch eine gewisse Reichweite, ein gewisses Fundament hat, was den Menschen auch in den Köpfen hängen geblieben ist, bis wirklich Produkt, Vertrieb, Marke, bis das irgendwie auch zusammenschwingt, so, ne, dass es zusammen funktioniert. Das ist ja nichts, was man am Reißbrett erfindet und dann sofort da ist, also wir zumindest nicht. Und das war bei Ergobag relativ schnell da war es auch sehr existenziell, da haben wir auch wirklich sehr kämpfen müssen, so, weil wir unser eigenes Geld und ja, und mit voller Leidenschaft da reingebracht haben. Das ist natürlich jetzt bei einer Marke, wenn wir jetzt aus der, nicht Sattheit, aber aus der Situation, aus der wir jetzt rauskommen, so, wir wollen das natürlich auch sehr dringend aufbauen und mit viel Leidenschaft, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes als damals bei Ergobag.
Und deswegen, ich fand anders. Jetzt die Gründer von Horizon, der Freunde von uns, die wir kennen, die wir unterstützen, wir hoffen, dass die gewinnen. Was würdest du denen raten? Das sind jetzt ja keine Wettbewerber, die machen ja Koffer. Was würdest denn du jetzt, ich weiß nicht, kennt ihr euch? Nee. Was würdest du denen sagen? Also wenn du jetzt drauf guckst, was die verkaufen, nämlich Koffer, deiner Expertise, worauf würdest du achten?
Ja, ich glaube, aus meiner Außenperspektive machen die wahrscheinlich auch ziemlich viel richtig. Ich glaube, den Away-Case, den kenne ich jetzt auch nicht so im Detail, aber ich glaube, der ist ja sehr, sehr erfolgreich da in den USA. Und ja, ich glaube, Horizon, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass Rimowa ja da sehr viel Wandel gerade erfährt. Und da guckt ja die ganze Kofferbranche drauf, dass da jetzt gerade ein Platz frei wird. Und ja, ich glaube, da ist niemand so gut in den Startlöchern wie Horizon. Ansonsten, ja, weiß ich zu wenig, bin ich zu wenig
da im Case. Aber zum Beispiel den Weg, den die jetzt gewählt haben, eigene Läden aufzumachen und sowas, den habt ihr offensichtlich nicht gegangen.
Ja, den konnten wir uns nicht leisten.
Aber würdet ihr jetzt auch machen demnächst?
Ja, kommt, glaube ich, auch auf die Marke an. Ich würde schon sagen, also aktuell haben wir das nie gemacht für unsere Produkte, vor allem Ergobag und Sessions, halt sehr saisonal. Ne? Das heißt, diese Schultaschen, die werden halt dann zur Einschulung gekauft. Und plus, wir hatten immer den Fokus auf den Fachhändler. Ne? Das heißt, es wäre auch irgendwie Konkurrenz gewesen. Deswegen waren wir da immer ein bisschen verhalten. Bei den neuen Marken sind die Sortimente aktuell noch nicht so breit, als dass wir das Gefühl haben, dass wir wirklich so einen Laden auslasten können. Mit Funktionsschnitt haben wir einen Laden, Der ist auch break-even, so, aber es ist natürlich klar, Makler, Ladenausstattung und so, es ist schon auch ein Investitionscase, den man erstmal auf die Straße bringen muss.
Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf Host Europe. Host Europe, ich habe es hier zuletzt häufiger erzählt, ist einer der führenden Server- und Hosting-Anbieter in Deutschland, mal mindestens, und hat sich hier wirklich einen Namen gemacht als Partner für die digitale Szene, für Online-Pros auf Augenhöhe. Viele IT-Systemhäuser und Ähnliches, die auf Host Europe schwören. Das Angebot der Kollegen von Host Europe reicht. Am unteren Ende der Skala gibt es den virtuellen Server bis hin zu hochleistungsfähigen Dedicated-Servern als technische Basis, zum Beispiel für Content-Management oder Shop-Systeme oder ähnlich Anspruchsvolles. Die Host Europe-Experten stehen in jedem Falle mit fundierten Praxiskenntnissen 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung und haben für unsere Hörer jetzt folgendes Angebot gemacht. Insbesondere für Einsteiger gibt es den Virtual Server und ihr könnt ihn 3 Monate lang testen zum Preis von nur tatsächlich 99 Euro Cent. Also einfach mal auf hosteurope.de/podcast gehen und den Virtual Server buchen oder sich umschauen. Alle, die Fragen haben zum Hosting, zum Server-Themen, bitte Host Europe. Und wie kriegt man T-Shirts jetzt sozusagen groß? Weil ich meine, das ist ja schon was anderes. Also macht ihr die dann eher über Digital-Marketing oder wie? Das ist ja der Fachhandel ist ja jetzt bei T-Shirts wahrscheinlich nicht das große Thema.
Beides, doch, es ist wieder genau das Gleiche. Ich habe auch eins an, hier aus Merino. Ja. Von dem Case Funktionsschnitt bin ich extrem begeistert seit Jahren. Meines Erachtens gibt es keinen wirklichen Spezialisten für T-Shirts weltweit. Ne? Alle arbeiten immer in Kollektionen mit Jacken, mit Hosen und so weiter. Und Funktionsschnitt macht halt ausschließlich T-Shirts. So, jeder Mensch trägt eigentlich jeden Tag oder auf jeden Fall vielfach T-Shirts beim Sport, beim Schlafen, beim Reisen. Und es gibt so fantastische Materialien, die wärmen in der Kälte, die kühlen, die halt beim Reisen zum Beispiel keine Gerüche annehmen. Und deswegen, ich trage zum Reisen eigentlich nur Merino-Shirts immer, weil manchmal sind Flieger eiskalt, dann steigt man irgendwo aus, da ist es total warm. So, dann ist man direkt hier irgendwo zum Podcast eingeladen und sowas, da will man auch nicht riechen. Also Kleidung kann das leisten, aber wer weiß das denn? Ne? Und deswegen denke ich, dass Funktionsschnitt gerade im Fachhandel wie auch online mit dieser Geschichte dahinter viel zu erzählen hat und deswegen, glaube ich, funktioniert das auf allen Kanälen.
Wie macht das ein Storytelling dann? Also über welche Kanäle würdest du so eine Geschichte jetzt erzählen?
Ja, da fallen wir auch noch ein bisschen dran. Also da sind wir tatsächlich noch nicht so ganz bei der Formel angekommen, wie man das wirklich skalieren kann. Aber ja, im Handel funktioniert es natürlich über den Verkäufer, der die Geschichte verstanden hat und der das erklären kann und dem Kunden nahebringen kann. Genau, und online versuchen wir es natürlich über eine gewisse Bildsprache, über Texte, über darüber eigentlich zu vermitteln.
Okay, aber so kanalmäßig? Also Plattformen, die ihr ansprecht, oder habt ihr Redakteure dafür? Oder?
Ich glaube, bei Funktionsschnitt müsste die stärkste Plattform schon Instagram sein. Das merken wir eh bei den Lifestyle-Fashion-Brands, also auch bei Ever und bei Pingpong, dass der Traffic ganz klar am meisten jetzt mittlerweile über Instagram kommt, dass unsere Zielgruppe da eher ist als bei Facebook.
Auch Influencer, die ihr nutzt?
Ja.
Wer ist Pingpong-Influencer?
Oh. Da erwischt mich auf den falschen Fuß.
Okay, aber einige wahrscheinlich.
Ja, also da sind wir ja auch ziemlich aktiv und gehen auch wirklich eher über die Breite.
Okay, aber sagen wir mal, was sind noch wichtige Themen, die du so gelernt hast aus der Marketingperspektive? Ist Produktsuche oder sagen wir mal, Preisvergleichsthemen, ist sowas für euch wichtig? Sind irgendwelche Stiftung Warentestsachen wichtig? Was ist irgendwie, wo sagst du, was ist entscheidend? Wo muss man sich drauf stürzen, wenn man sowas
macht? Ja, Preis und Preisvergleich, das können wir nicht gut. Also wir können nicht gut günstig, weil wir immer versuchen, alles möglichst bewusst und nachhaltig herzustellen. Das ist einfach teurer.
Aber als braucht man ein Siegel? Sind Siegel wichtig?
Wahrscheinlich muss ich das langsam zugeben, dass es hilft. Also wir arbeiten zum Beispiel gerade mit der Fairwear Foundation zum Beispiel zusammen, die natürlich dann schon dem Verbraucher auch ein gewisses Vertrauen gibt, natürlich auch zu Recht. Blue Sign bei chemischen Prozessen. Also wir haben natürlich da auch unsere Partner, die das irgendwie auch verifizieren, was wir da tun. Eigentlich bin ich ein Freund, hatte ich immer die Hoffnung, dass wenn wir transparent kommunizieren, ne, dass der Verbraucher das auch schätzt und dass man eigentlich nicht sowas braucht wie Stiftung Warentest, wo ich mich immer frage, ja, ist das denn, also nach welchen Kriterien wurden da getestet und so weiter, ne? Und wir versuchen eigentlich da Marken aufzubauen, die glaubwürdig sind und die das transportieren. Was ist natürlich ein bisschen aufwendiger auch, nee, aber mit Siegeln arbeiten wir da nicht so stark.
Okay. Und sag mal, was glaubst du, wie groß kann die Firma werden?
Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben gerade erst angefangen. Also ich weiß nicht, ob das vermessen klingt, aber ich glaube, warum sollen wir nicht auch mal eine Milliarde machen?
Und jetzt gehört euch alles zu dritt, ihr habt also noch nichts verkauft. Die Firma macht jetzt schon Ergebnis, ihr investiert viel Geld, aber ich nehme an, eure Wettbewerber, die gucken sich jetzt auch an, die sind ja zum Teil auch sehr kapitalstark. Da, oder auch mittlerweile seid ihr am Niveau, da würden ja auch Private Equity Firmen um die Ecke kommen und sagen, ach, gib mal so, weiß ich nicht, 30% und ich gebe dir irgendwie jedem von euch 50 Millionen oder sowas. Also keine Ahnung, das sind ja schon echt große Summen. Ja. Aber das macht ihr nicht.
Naja, das hatten wir vor 3 Jahren. Da hatten wir mal einen strukturierten Prozess am Markt. Jemand hatte angefragt und dann hatten wir nachher auch Private Equity Fonds, die geboten haben, die auch tatsächlich sehr, sehr viel Geld geboten haben, tatsächlich auch mehr, als wir uns damals ausgerechnet haben.
Was Multiples?
In dem Bereich? Als Produzent? Umsatz Multiples. Ja, es war ein Dreifacher damals.
Umsatz?
Ja.
Okay. Ja. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, dass ihr bald 100...
Aber ich glaube nicht, dass das, also jetzt im Moment würden wir es nicht mehr gezeigt. Also wir haben damals auch nicht über Umsatz Multiples gesprochen, sondern über ein EBIT Multiple. Da hatten wir uns einen 10er gewünscht. Dem wurde auch so einigermaßen stattgegeben. Irgendwie in dem Prozess, ich meine, das war auch sehr lehrreich für uns, weil wir haben ja, als wir gegründet haben, wussten wir nicht, warum gründen wir. Gründen wir, weil wir reich werden wollen, gründen wir, weil wir irgendwie die Schultaschenwelt verändern wollen, gründen wir, weil wir zusammenarbeiten wollen. Und in dem Prozess, als dann irgendwie auch das Geld auf dem Tisch lag und so, haben wir für uns festgestellt, dass wir einfach noch so viele Ideen haben und dass es tatsächlich doch ganz ehrlich mehr darum geht, dass wir gemeinsam was auf die Straße bringen wollen. Und dass es eigentlich bescheuert wäre, jetzt diese Maschine, die wir mit viel Schweiß und Fleiß aufgebaut haben, jetzt abzugeben, obwohl wir doch eigentlich ständig neue Ideen und viele Potenziale sehen. Und deswegen sehe ich das jetzt sehe ich das erstmal nicht, dass wir dafür offen wären.
Wie alt seid ihr jetzt als Gründerteam? Wer bist du?
Ich bin 39, die anderen sind 5 Jahre jünger, also 34, 35.
Wow, das ist ja also...
Und die sind unverschämt jung, die beiden, das ist wirklich... Frech. Aber es hält mich auch jung.
Okay. Und die Wettbewerber, also habt ihr mit denen ab und zu mal Kontakt oder sagen die Mist, dass es euch gibt? Oder wie ist so das mit die Beziehung zu einem Scout oder O'Neill oder so?
Ach ja, ich weiß es nicht. Also wir hatten klar hat man Kontakt auf den Messen, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Am Anfang wurden wir, glaube ich, eher belächelt und auch zu Recht wahrscheinlich. Ne? Man guckt sich das irgendwie dann mit 40 Jahren Erfahrung an. Und denkt so, ja, das machen sie falsch, das machen sie falsch. Und das war ja auch so, dass unsere Produkte dann nicht 40 Jahre Entwicklungszeit hatten wie deren. Ne? Aber ich glaube, was die ein bisschen unterschätzt haben, ist einfach unsere Entwicklungsgeschwindigkeit. So, dass wir halt einfach sehr nah am Verbraucher waren. Und so, dass wir halt dann irgendwie dann doch so im dritten, vierten Jahr einfach deutlich besser den Nerv der Familien getroffen haben als die. Dementsprechend die Branche sehr verändert haben. Also mittlerweile haben alle ergonomische Schulrucksäcke, alle haben die verstellbaren Trägersysteme, viele arbeiten jetzt mit Träger, mit PT-Stoffen oder mit Klettis. Also wir sind da schon ziemlich prägend jetzt in der Branche gewesen. Aber gut, das ist klar, das ist für uns der Ansporn, uns da auch immer wieder weiterzuentwickeln. Ich glaube, man kann es schwer kopieren, weil wir einfach auch sehr, also du hast ja nach Marketing gefragt, wir sind einfach sehr transparent und sehr nahbar gewesen, immer sehr eng am Kunden.
Aber ihr habt viel PR gemacht, ne? Also richtig PR, ich das Gefühl, auch allein mit eurer Geschichte, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, man muss es nochmal sagen, ich treffe ja nun hier regelmäßig Leute, es ist schon was Besonderes, auch in der Struktur und die Dimension, die ihr da aufgebaut habt. Ja. Und trotzdem bist du jetzt nicht so der totale Golden Boy der deutschen Unternehmerszene oder deine Mitgründer auch nicht und ihr tretet jetzt nicht so massiv auf, wie das vielleicht sogar möglich wäre. Bewusst nicht?
Ach, ich finde, wir haben schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das ist natürlich irgendwie ein paar Jungs, die bunte Schultaschen machen, ist halt irgendwie immer einfacher, medial zu spielen als was anderes. Wir haben einen deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, einen deutschen Gründerpreis gewonnen und was ist nicht alles für Preise bekommen und dadurch natürlich auch mal viel mediale Aufmerksamkeit. Deswegen finde ich eigentlich nicht, dass wir da irgendwie, also ist schon in Ordnung. Auf der anderen Seite sind wir halt auch nur ein mittelständisches Unternehmen aus Köln. Also ich weiß nicht.
Aber selber als Person hast du jetzt auch keine Ambitionen, da irgendwie so als Gründerperson noch weiter nach vorne zu treten. Es gibt ja so den Trend, ne, gerade bei Vertical Brands, dass auch CEOs versuchen, den Erfolg noch mehr zu erzwingen über ihre Person, über ihre persönliche Story und so.
Nee. Also
wenn demnächst mal wieder ein Löwe gesucht wird bei DHDL oder so, braucht man sich bei dir nicht melden.
Ach, warum nicht? Ja, ich glaube, also wenn wir was zu sagen haben, dann machen wir es gerne. Und ich habe so das Gefühl, ich habe schon die letzten 8 Jahre sehr häufig unsere Gründergeschichte erzählt auf irgendwelchen Podien und so weiter. Und habe ich auch gerne gemacht, mache ich auch immer noch gerne. Gebe gerne unsere Erfahrungen da weiter. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt irgendwie mal eine andere Story sein könnte. Ne? Wir machen sehr viel in der Organisationsentwicklung. Ich glaube, ja, unsere wirkliche Stärke ist die Kultur und das Miteinander. Und da macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich mich so in den Vordergrund stelle, weil ich bin auch nicht der große Zampano, der da alles managt. Ne? Wenn du mich hier nach Online-Marketing fragst, sorry, dafür habe ich richtig gute Leute. Und das ist eigentlich meine Profession, ist es, ein Hochleistungsteam aufzubauen. Das ist meine Stärke. Und deswegen muss ich nicht wissen, wo wir gerade im Online-Marketing stehen. Und ich muss auch nicht jede Schnalle kennen bei uns in Rucksäcken.
Eine Marke, über die wir noch wenig gesprochen haben eigentlich. Ihr habt mir netterweise einen Rucksack geschenkt, dieser Marke. Die Marke heißt Salzen.
Richtig.
Und das ist sozusagen die Business-Rucksack-Marke.
Genau, ja.
Sag mal ganz kurz, ich sehe die beiden, du hast sie mitgebracht quasi. Ja. Hier stehen, das sind jetzt zwei Rucksäcke. Was können die? Was ist an denen besonders cool?
Ja, es sind erstmal zwei sehr hochwertige Lederprodukte. Mein Lieblingsprodukt, der Alpha aus Nubuk-Leder, was ich ganz toll finde. Das ist,
Verkaufspreis? Ich glaube 300 Euro oder sowas?
Ne? Ja, der kostet über 300 Euro. Sind, wie gesagt, Lederprodukte mit, als wir damals uns für Lederproduktion entschieden haben, habe ich mir auch so ein bisschen Gerbereien in aller Welt angeschaut und war dann auch in Indien und habe gesehen, dass das wirklich ein sehr schmutziges Business ist, so Leder zu gerben, weil sehr viel Chemie damit spielt. Das ist nicht gut für die Menschen, nicht gut für die Natur. Und wir nutzen in der Kollektion deutsche Häute, die in Deutschland gegerbt wurden, wo wir halt wirklich den ganzen Prozess im Griff haben. Genau, und deswegen aber auch sehr, sehr, sehr wertig und dementsprechend natürlich auch der Preispunkt. Aber Preispunkt kommt auch durch die vielseitige Funktion zustande.
Jetzt bist du richtig im Sales-Mode sozusagen.
Ja, da, Salzen ist natürlich irgendwie auch die Marke in unserem Haus, die halt sehr stark zu mir passt. Ne? Das ist, New Work ist irgendwie so auch so mittlerweile nicht abgegriffen, aber es geht halt da um Leidenschaft bei der Arbeit. So, ne? Und wenn ich reise, dann reise ich gerne mit Rucksack, weil ich die Hände frei habe. Bin aber auch ein eitler Typ. So. Das heißt, wenn ich einen Mantel oder einen Sakko oder sowas anhab, dann will ich auch nicht, dass da so sportliche Träger so. Deswegen haben wir bei Salzen Träger entwickelt, die ganz sleek, ganz dünn sind und die halt nicht so auftragen und die elegant aussehen. Das ist zum Beispiel eine Funktion. Klar, das Laptopfach ist irgendwie vom Hauptfach getrennt und es gibt irgendwie...
Der andere ist aber der andere?
Genau, es gibt einmal so die klassischere Variante in einem schwarzen Glattleder und auf der anderen Seite den grauen Nubuk-Leder-Rucksack, der so ein bisschen so ein bisschen mehr casual und ein bisschen...
Ja, auch viele Mitarbeiter in Asien eigentlich, wollte ich noch fragen?
Nee, also wir arbeiten da mit starken Lieferanten. Wir haben gerade vertrieblich eine Joint Venture in China gegründet, weil das einfach ein super spannender Markt für uns ist. Aber jetzt so produktionsseitig, klar, fliegen unsere Designer, unsere Einkäufer häufiger darüber. Und wir haben natürlich da Partnerfirmen, die die Qualität sicherstellen.
Was ist denn der größte Vertriebsmarkt nach Deutschland?
Könnte jetzt schon bald China sein.
Und USA?
Skandinavien ist stark. USA stellen wir gerade die Weiche, genau, ist gerade vor 2 Wochen ein neuer Kollege rübergeflogen, der jetzt da den Markt angehen wird.
Büro eröffnet ihr dann in New York oder wo?
Richtig, ja.
Und dann geht ihr mit allen Marken sofort da rein oder mit welcher
Marke? Nee, wir starten mit Affenzahn und mit Pingpong. Tatsächlich haben wir schon mal ein paar Vertriebler, sind nach New York geflogen und sind mal Läden abgeklappert und haben da schon die ersten 15, 20.
Und gibt es da noch viele Fachhändler? Ich meine, USA ist ja noch ein bisschen noch mehr Amazon-Country. Also
ja, gibt es schon auch, ja.
Also trotz allem Amazon und allem Online-Waren, da ist noch
viel. Ja, ich glaube, also wenn ich so auf die Lebensläufe schaue von Menschen, die sich bei uns bewerben, da steht schon auch noch häufig Hobby-Shopping. Ne? Also ist natürlich auch noch ein sozialer Akt, mal in die Stadt zu gehen und Dinge zu erleben. Und da bei den neuen Erwachsenenmarken, da sind wir natürlich auch bei Plattformen, logisch.
Das heißt, wenn ihr dann New Yorker Büro aufmacht, dann geht es auch direkt irgendwie Gespräche mit Amazon in den USA, mit allen größten, weiß nicht, Walmart, allen dieser Welt.
Ja, wie gesagt, es muss immer zur Marke gerade passen. Ja, okay. Und ich glaube, wir werden halt nicht, das ist ja auch spannend, wir haben ja bei Pingpong haben wir schon versucht, unsere ganzen Schultaschenhändler zu nutzen und haben dann nach einem Jahr aber gemerkt, und auch schon vor einem halben Jahr wahrscheinlich schon, es kauft da halt keiner, weil die coolen jungen Leute, die gehen halt nicht zu Lederwaren so und so.
Wo gehen die hin?
Naja, die gehen halt in die Sneaker-Stores zum Beispiel, Die gehen ins Internet, ja, von mir aus. Aber oder auch in die coolen Sneaker-Stores, in die Concept-Stores, in junge Läden. Und dementsprechend sind wir aus dem klassischen Handel erstmal rausgegangen und erstmal wieder in die Sneaker-Läden und haben eigentlich daraus gelernt, da kommen wir jetzt erstmal auf die richtigen Rücken, auf die coolen Rücken sozusagen, auf die von den Menschen, die halt vielleicht die Trends setzen, weil sie auch mutig sind, sich für neue Dinge zu entscheiden, die auch neue Dinge entdecken wollen. Ja, die tragen wir in der Stadt, sorgen dafür, dass das irgendwie zu einer Sehgewohnheit wird, dass man das schon mal gesehen hat. Und nach schließen sich dann mehr Leute an. Und dann irgendwann, wenn die Marke gesehen ist und irgendwie von richtigen Leuten getragen wurde, dann kann ich auch von mir aus bei Amazon verkaufen. Aber vorher falle ich da ja eigentlich gar nicht auf. Ne? Ich muss ja auch gesucht werden und gefunden werden. Und deswegen, wir wollen schon ein nachhaltiges Business aufbauen, was halt irgendwie lange funktioniert und nicht einen schnellen Hype irgendwie. Ich wüsste auch gar nicht, wie man einen schnellen Hype macht. Also das haben wir versucht, haben wir nicht hinbekommen. Wir können kein MeToo, wir können keine günstigen Preise, wir können wirklich nur Produkte, die einen funktionalen USP haben, die irgendwie hochwertig und nachhaltig hergestellt sind und wo wir voll hinterstehen. Und wenn wir voll hinterstehen, dann können wir sie auch verkaufen.
Wow, okay. Also Glückwunsch zu der Geschichte. Wirklich krass, beeindruckend. Gut für Deutschland, dass es sowas ab und zu gelingt. Gibt es andere Startups oder was heißt Startups, aber Firmen, mittelständische Firmen, sagst du ja selber über deine Firma Mittelständler, die so eine ähnliche Kurve gegangen sind wie ihr, die du zuletzt gesehen hast? Ich suche dir auch immer, dann gucke ich auch mal rechts und links, aber es gibt nicht viele, oder?
Ach, ich glaube, ich bin bei EO, Entrepreneurs Organization, und da denke ich schon, es gibt schon viele, die noch viel erfolgreicher sind als wir. Und,
wirklich? Also innerhalb von 6-7 Jahren auf 100 Millionen Umsatz eigenfinanziert?
Ja, okay. Es ist ja mal die Frage, was man vergleicht. Ne? Ich meine, es ist ja auch toll, wenn man mit, das ist jetzt vielleicht sehr speziell, andere sammeln halt sehr viel Kapital ein und bauen was ganz Großes und sind internationaler und so. Ach, ich weiß nicht. Aber wie du gerade schon festgestellt hast, wir sind vielleicht auch viel zu wenig außenorientiert gewesen, weil ich kenne dann auch tatsächlich nicht so viele. Wir haben natürlich auch irgendwie mit den vielen Marken und mit den vielen Menschen und der Komplexität waren wir auch sehr stark mit uns selbst beschäftigt. So. Und da am Ende des Tages kam natürlich jetzt auch ein gewisser Erfolg dabei rum, aber deswegen sind natürlich auch so ein paar...
Sehr bescheiden, sehr zurückhaltend, sympathisch. Vielen Dank für die Story, für die extreme Offenheit. Ich hätte mir sogar noch eure Bilanz gezogen, ist auch beeindruckend, aber du hast die Zahlen ja schon mehr oder weniger alle so indirekt oder direkt auch eingeschätzt, eingeordnet. Okay, also wir bleiben dran und dann hoffentlich sehen wir uns demnächst irgendwie mal in der Branche, wenn du Bock hast, OMR. Irgendwie gibt es eine Menge Leute, die Rucksäcke tragen würden, glaube ich.
Super.
Alles klar. Ja. Okay, ciao, ciao, danke dir.
Ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache, wie ihr das von uns kennt, und zwar diesmal auf den China Deep Dive, China Deep Dive, ein Seminartag zum Thema China. Es geht darum, wie man Geschäfte in China aufbaut, wie man Marketing macht in China, also als europäische, als deutsche Firma. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen wir lernen von chinesischen Firmen, also was kann man übertragen, was machen chinesische Plattformen vielleicht richtig und was können wir vielleicht in Deutschland oder Europa davon nutzen. Darum geht's, es sprechen 4 Experten, die alle langjährige Erfahrungen in diesen Bereichen haben, vor allem in China natürlich gearbeitet haben. Kein Bullshit-Bingo, echtes Expertenwissen zum Thema China. Das Ganze am 20. November hier in Hamburg. Wer mehr wissen möchte, unter omr.com/deepdive gibt es alle weiteren Informationen. Vor allem gibt es für alle, die sich ein Ticket kaufen möchten, 20% Rabatt mit dem Code China. Natürlich, wir werden da maximal 60 Leute sitzen haben, füllen das gerade so langsam auf. Also kleine Runde vergleichsweise. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Bock habt, wenn ihr euch für China interessiert. Kann nicht schaden. Bis bald.